spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin aus der Luise, The Kite Factory.
Hi und hallo zur neuesten Ausgabe von Free Spirit auf Max Neo. In dieser Ausgabe sind wir unterwegs auf der IENA, der Neuheiten- und Erfindungsmesse und auf der Consumenta. Wir haben tolle Erfindungen gefunden. Ich bin die Lara und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Free Spirit auf Max Neo, unterwegs auf der IENA, der Erfindungs- und Neuheitenmesse. Bei mir sind
Jan Reikermann,
Sophia Meck.
Um was geht's bei eurer Station oder bei eurem Projekt?
Elektromobilität ist ja ein großes Thema heutzutage, beispielsweise jetzt E-Scooter oder auch Elektroautos. In so einem Elektroauto, in dem Akku, der besteht nicht nur aus einem großen Block, wie viele denken, sondern eben aus vielen einzelnen Zellen. Dabei sind ungefähr 100 bis 200 Zellen in Reihe, also hintereinander geschaltet, kann man so sagen. Das Problem dabei ist, dass jede Zelle verschieden schnell altert. Das ist so, weil man eben nicht in einer theoretischen, perfekten Welt lebt, sondern halt alle Zellen auch ein bisschen verschieden gebaut sind. Und dabei bestimmt aber die schwächste Zelle die Gesamtkapazität des Akkus.
Also unsere Erfindung nimmt quasi eine zusätzliche Energiespeicher, also eine zusätzliche Batteriezelle, unterstützt dann die Zelle in der Reiherschaltung, die schwächer ist. Und so kann man quasi dafür sorgen, dass die ganze Kapazität, die in einem E-Auto eigentlich vorhanden ist und die man sonst umsonst rumfährt, nutzbar gemacht wird.
Die Vorteile von dem Ganzen sind dann?
Also letztendlich hat unser Produkt zwei große Vorteile. Zum einen erhöhen wir die Reichweite des Akkus, also wenn man jetzt mit dem Auto kann man weiterfahren eben. Und der zweite Punkt, der fast noch wichtiger ist, ist, dass die allgemeine Lebensdauer der Batterie von zum Beispiel einem Elektroauto allgemein verlängert wird, wodurch man nicht so oft die Batterie wechseln muss, was dann halt auch eben umweltfreundlicher ist, da nicht so viel Abfall durch die Batterien produziert wird. Das wäre auch schade, wenn man schon bereits nach 10 Jahren beispielsweise immer den kompletten Akku wechseln muss. Das ist ja bei einem Auto die komplette Unterseite mehr oder weniger.
Was habt ihr eigentlich genau gemacht? Hinter euch steht zum Beispiel dieses Chip und was macht das?
Also zunächst messen wir hier mit einem fertigen Demo-Board, was auch in einem Auto schon vorhanden ist, die Zelle aus. Also es muss in einem Auto gemacht werden aus Sicherheitsgründen, um einfach zu überwachen, wenn die einzelne Batteriezelle leer ist. Und wir werten dann quasi aus, welche Zelle schwächst ist und wie schwach die einzelnen Zellen sind, um dann quasi auswerten zu können, wie stark man die einzelne Batteriezelle unterstützen muss. Und das setzen wir dann hier mit dieser Hardware eigentlich um, um quasi dann jede Batteriezelle individuell unterstützen zu können. Dass quasi die Schwächste am meisten bekommt und die Beste am wenigsten Unterstützung. Und so alle auf einem gleichen Niveau ist und die gesamte Kapazität auch benutzbar ist.
Bei unserem Versuchsaufbau haben wir jetzt schon 4 solche Zellen in der Reihe geschaltet und eine zusätzliche Zelle ist dann auch angeschlossen an eben unsere Platine. Das ist jetzt die Hardware, die wir entwickelt haben und dort wird die Energie von der Zusatzzelle eben auf die 4 Zellen verteilt. Und zusätzlich ist noch angeschlossen eine andere Platine, die eben die Spannungen von den Zellen ausmisst und auch der Mikrocontroller, wo dann eben die Software drauf geladen ist, die das alles eben berechnet. Also wenn man jetzt hier die Spannungen hat, dann wird eben ausgerechnet, welche davon jetzt im Verhältnis zu den anderen die schwächste ist. Ja, also die Lebensdauer würde dann höchstwahrscheinlich so zwischen 10% und 15% verlängert werden. Aber das kann man natürlich nicht immer genau sagen. Es kommt auch darauf an, ob man das jetzt in Elektroauto einbaut oder eben Scooter oder was auch immer. Aber man kann schon auf jeden Fall von 10% bis 15% ausgehen.
So 5 bis 10 Jahre wird eigentlich so ein Akku erneuert, ja. Das ist eigentlich schade, es sind ja viele 100 Zellen, das kostet ja 10.000 Euro, wenn man überlegt, so ein Akku. Und das, wenn man da schon nur um 1-2 Jahre oder so verlängern kann, lohnt es auf alle Fälle. Auch um 10% länger wären ja schon 1.000 Euro quasi, die man sich wieder spart. Ja.
Und woher kommt ihr und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Also wir sind jetzt ein Team vom Schülerforschungszentrum Südwürttemberg und auf die Idee gekommen sind wir durch Automobilzulieferer aus der Gegend. Also er hat uns das Problem geschildert und daraus wurde dann entstand eben die Idee, die jetzt an sich ziemlich einfach ist mit der Zusatzzelle und ja, so hat sich das Projekt eben entwickelt.
Wie lange hat das Ganze gedauert?
Also momentan, jetzt arbeiten wir schon seit 1,5 Jahren daran und die Software ist jetzt im letzten halben Jahr noch dazugekommen.
Free Spirit auf Max Neo, unterwegs auf der IENA, der Erfindungs- und Neuheitenmesse. Wir sind hier an der Station vom Erfinderclub Querdenker und ich spreche hier mit
Armin Sachmann
und Jonas Schmidt.
Was ist das hier?
Das ist ein intelligenter Einkaufswagen. Es funktioniert so, jeder kennt das Problem, dass wenn man viele Einkaufswaren hat, an der Kasse warten muss und wenn man es eilig hat, kann man auch Sachen verpassen. Bei unserem System muss man nur einmal einräumen und einmal ausräumen, indem man, wenn man ein Produkt in den Einkaufswagen reintut, es sofort gescannt wird und auf einem Tablet erkannt wird.
Wie wollt ihr das mit der Bezahlung regeln?
Also wir regeln das mit der Bezahlung so, dass wir entweder mit der Karte zahlen oder an der Kasse bar bezahlen.
Also wir wollen es so machen, dass man die Etiketten, in denen die Chips integriert sind, einfach ablösen kann von den Flaschen. Ob man die dann zum Beispiel im Supermarkt sowie Batterien zurückgeben kann und dann ein kleines Pfand dafür bekommt, dass der Hersteller sie dann wieder verwenden kann, weil diese Chips kann man unendlich oft neu beschreiben. Das System erkennt immer die neuen Chips, die reingelegt werden, und die alten werden einfach ignoriert. Deshalb ist das absolut fehler- und unanfällig.
Und wenn man ein Produkt ins Einkaufswagen legt und dann wieder rausnimmt?
Das wird auch automatisch erkannt anhand der Waage, die im Boden integriert ist, da das Gewicht weniger wird. Und dann wird überprüft, welcher Chip nicht mehr im Wagen ist, und das Ganze wird dann eben entfernt.
Wir sind hier am Stand von Erfinderclub Nussknacker und haben hier
Laura Lukas.
Und was ist das für eine Idee, was ist das für ein Projekt?
Ich habe mir halt überlegt, wie man seine Lebensmittel, wie man da bessere Übersicht darüber bekommt, über die Lebensmittel, die man zu Hause gelagert hat. Und da habe ich mir überlegt, dass man auf seine Tupper-Schüsseln RFID-Chips draufklebt, die man dann beschriften kann mit gewissen Apps, die es alle im Play Store gibt. Und ich habe mir überlegt, dass man eine App entwickelt. Die App hat die Informationen über alle Lebensmittel, die man zu Hause gelagert hat, auch über die Haltbarkeit. Die App kann dann Informationen darüber geben, welche Lebensmittel man bald verwenden sollte. Wenn man zum Beispiel ein Lebensmittel hat, das nur noch für kurze Zeit haltbar ist, informiert dann die App darüber, dass man das Lebensmittel bald verwenden sollte. Da die App auch weiß, welche Lebensmittel man alles zu Hause gelagert hat, kann die App gewisse Rezeptvorschläge geben über verschiedene Webseiten im Internet. Wenn man gewisse Lebensmittel für ein Rezept benötigt, die man noch nicht zu Hause hat, kann die App einem auch eine Einkaufsliste schreiben. Und so hat man einen größeren Überblick über die Lebensmittel, die man zu Hause hat. Und die Lebensmittel werden nicht weggeschmissen, weil man sie noch vor dem Ablauf verarbeiten wird.
Die Tupperbar gehen ja in die Spülmaschine, werden allgemein gewaschen. Was würdest du dagegen tun?
Die RFID-Chips haben eine gewisse Wärme- oder Hitzebeständigkeit. Sie halten die Gefriertruhe aus und sie halten auch gewisse Hitze aus, aber sie sind nicht wasserbeständig. Aber wenn man Lack über die RFID-Chips drüber tut, zum Beispiel Nagellack, dann kann man sie auch in die Spülmaschine stecken.
Hi, hier ist die Lara und ihr hört Free Spirit Jugendradio auf Maxneo.
Jugendforscht ist ein Schüler- und Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik und gilt als der bekannteste in Deutschland.
Hier bin ich am Stand von VDI Jugendforscht und bei mir habe ich
Clara Krämer.
Ferdinand Krämer.
Hier ist ein Computer, wo Kameras installiert sind. Was macht das Ganze oder was ist das für ein Projekt?
Es ist ein Sprachassistent, also sowas ähnliches wie Amazons Alexa, nur dass es vollkommen datensicher ist. Das heißt, dass sich unsere Nutzer keine Sorgen machen müssen, irgendwie ausspioniert zu werden oder dass ihre Daten an große Firmen weitergegeben werden. Tiane ist völlig sicher.
Der Name, hat das eine Bedeutung?
Anders als man vielleicht meinen könnte, ist Tiane keine fancy Abkürzung für irgendwas, sondern als wir damals das Projekt angefangen haben, habe ich einen schönen Namen dafür gesucht und habe zu der Zeit eins meiner Lieblingsbücher gelesen und da gab es entsprechend einen Computer namens Diane und daher ist der Name tatsächlich entstanden.
Wie funktioniert das Ganze? Was muss man dafür haben?
Also die Hardware ist im Grunde genommen frei wählbar. Wir lassen das Ganze laufen über einen kleinen Heimserver, an denen dann Raspberry Pis angeschlossen sind. Das sind recht günstige Kleinkomputer und daran ist ganz einfach Hardware zu installieren. Also man schließt beliebige Mikrofone, beliebige Kameras, beliebige Lautsprecher an und halt jegliche Smart Home Hardware, was man sich so wünschen kann. Lichter, Rollläden, Kaffeemaschine, wie man möchte.
Lernt Tiane dazu? Also ist sie eine künstliche Intelligenz?
Also Tiane ist keine künstliche Intelligenz, die von sich aus dazu lernt, aber sie ist auch nicht in dem Sinne festprogrammiert und wird nie mehr erweitert, sondern Tiane ist ein modulares System. Das heißt, jeder kann sie wirklich sehr einfach um eigene Funktionen erweitern, die er sie oder sich halt sie als sich halt wünscht. Genau, und deshalb haben wir einen Open-Source-Sprachassistenten entwickelt, bei dem sich Nutzer jede Programmzeile offen im Internet anschauen können und wenn sie programmieren können, eben feststellen können, dass dieser Sprachassistent keinen Unsinn mit ihren Daten macht.
Auf dem Bildschirm steht also nicht identifiziert. Was ist das?
Das ist Tianes Gesichtserkennung, ein Hauptunterscheidungsmerkmal von Tiane zu anderen Sprachassistenten wie Alexa. Und zwar kann Tiane per Kameras mit Gesichtserkennung ihre Nutzer im ganzen Haus sehen und kann dadurch sehen, wo ihre Nutzer sind und kann sie dort gezielt ansprechen. Das ermöglicht zum Beispiel so coole Funktionen wie, ich kann jetzt sagen, hey Tiane, sag mal meiner Schwester, dass sie zum Essen kommen soll. Und dann findet Tiane meine Schwester und sagt ihr, dass sie zum Essen kommen soll. Und zwar halt in dem Raum, wo meine Schwester sich gerade aufhält.
Könnt ihr sie mal vorführen oder so?
Wenn ich Tiane jetzt frage, was ist Jugend forscht? So, du kannst hier an die Mikrofon, an die Lautsprecher rangehen.
Ich habe Folgendes herausgefunden. Jugend forscht ist ein Schüler- und Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik und gilt als der bekannteste in Deutschland.
Voll cool.
Dankeschön.
Wie lange hat das Programmieren gedauert?
Oh, wir können tatsächlich Tiane fragen, wie alt sie ist.
Tiane, wie alt bist du?
466 Tage seit den ersten Tests.
Das heißt, angefangen haben wir im Juli 2018, glaube ich. Und es ist halt so ein Projekt, das nie zu Ende ist. Es gibt immer noch neue Ideen, man kann immer was verbessern, irgendwas Neues dazu programmieren. Ja.
Tiane ist jetzt schon komplett Open Source auf unserem GitHub-Account verfügbar. Einfach mal nach Tiane googeln, da landen sie sehr schnell auch bei uns. Das ist eine GitHub, ist so eine Website, die eben dafür gedacht ist, solche Open Source-Projekte hochzuladen und mit anderen zu teilen und auch weiterzuentwickeln. Und ja, dort finden Sie erstens mal unser sämtliches Tiane-Infomaterial, eine Installationsanleitung und sonstige Guides. Und die Installationsanleitung erklärt wirklich Schritt für Schritt, wie Sie Tiane bei sich daheim einrichten können.
Wir sind auf der IENE am Stand von KIT und interviewen jetzt Ann-Kathrin Haug
und Maurice Hennig. Wir haben hier ein mobiles Laserbeschriftungsgerät entwickelt. Damit kann man diverse Teile beschriften. Die Idee kam von unserem Ausbilder. Man kann Dinge beschriften wie zum Beispiel Metall, Stahl, Guss, Aluminium, Bronze, Messing, Edelstahl, Kunststoffe, aber in transparent müssen die sein.
Ja. Was war die Herausforderung im Ganzen?
Unser Design ist ja alles aus dem 3D-Drucker entstanden. Also unser Kopf hier ist alles mit dem 3D-Drucker hergestellt worden. Und da waren Bachelorarbeiten hinten dran gestanden, also Studenten, die da geholfen haben, dieses ganze System zu entwerfen und zu designen.
Ist das Ganze gefährlich?
Nee, alle Sicherheitsunterweisungen sind akzeptiert worden und da kann eigentlich so wie gar nichts passieren. Also
ja, das ist alles ein extra System, wo wir alles selber entwickelt haben. Das gibt's alles dann, wenn man das kaufen will, komplett in einem System.
Wann kommt das auf den Markt?
Also das ist jetzt so, wie es hier steht, ist es jetzt vor kurzem fertig geworden. Und jetzt sind wir am weitere Teile bauen. In einem halben Jahr ungefähr ist es dann komplett fertig. Ja.
Für wem ist das zum Beispiel gedacht so?
Zum Beispiel für Firmen, wo eben mobil sein wollen und Dinge beschriften wollen. Ja.
Hallo, ich bin der Jörg Götzinger, ich bin der Ausbildungsleiter von der Firma Oswald, die eigentlich Elektromotoren baut und das ist so aus einer Idee heraus entstanden. Wir wollten Teile beschriften, haben ein sehr umständliches System im Haus gehabt. Es gibt Laserbeschriftungsgeräte zu kaufen, aber keines hat so richtig zu uns gepasst. Und haben wir gedacht, da bauen wir selber eins. Und so ist der Sokolama, so nennt er sich im Moment noch, also super kompaktes Lasermarkierungsgerät ist dieses Kürzel bedeutet es.
Braucht man eine Vorlage für das Ganze oder kann man das frei Hand auf eine Tischplatte machen oder so?
Also wenn dein Teil jetzt groß genug ist, kannst du das einfach draufstellen, dann dichtet er da vorne dieses Feld ab. Aber hier unser Hirschkopf, der ja eine unregelmäßige Fläche darstellt und der Laser könnte dann raus, beziehungsweise er kann ja gar nicht auslösen, weil es nicht dicht wird. Deswegen haben wir uns diese Form gemacht aus Gummi und haben hier wirklich eine dichte Atmosphäre.
Was kostet das Ganze dann?
Ja, also wir wollen gucken, so die billigste Variante geht in verschiedenen Varianten dann zu kaufen, ab 25.000 Euro. Ich weiß, das ist natürlich eine Investition, aber man hat, wie gesagt, es gibt nichts Kompakteres auf dem Markt. Die Komponenten, die wir verbauen, die sind sehr hochwertig. Wir haben auch einen gewissen schöpferischen Freiheitsgrad durch unseren Kopf, den wir vorne haben. Wenn Sie jetzt, sagen wir, ein Rohr zu beschriften haben, wo dann eine gebogene Fläche ist, dichtet es ja nicht ab. Da können Sie für wenig Geld diesen Kopf austauschen und wir tun Ihnen eine Form drucken, die dann das Rohr abdichtet. Ja.
Wir sind hier am Stand von Schaffengott und bei mir habe ich
Connelly.
Hier ist so eine Art Feuerlöscher, aber der gar nicht wie ein Feuerlöscher aussieht. Was hat das für Funktionen?
Genau, anders als bei normalen konventionellen Feuerlöschern hat man diesen kleinen Plastikbehälter. Schaut zwar relativ einfach aus, aber in dem Plastikbehälter ist eine gewisse Flüssigkeit drin. Anders als bei normalen Feuerlöschern, die bei Kontakt mit dem Feuer das Feuer direkt löschen würde. Anders als bei normalen Feuerlöschern wird der Behälter ins Feuer geschmissen, sodass der Behälter zerplatzt und die Flüssigkeit sich übers Feuer ausbreiten und das Feuer löschen würde. zwar ist da im Prinzip ein smartes IoT-Gerät drin, sprich man kann es mit einem Smartphone über WLAN miteinander verbinden. In dem IoT-Gerät ist im Prinzip auch Branderkennung, Feuererkennung und so weiter alles mit eingebunden. Sprich, wenn ich zum Beispiel während der Arbeit irgendwas mache und es bricht ein Feuer aus zu Hause und ich habe das Gerät bei mir im Haus stehen, kriege ich direkt eine Meldung über das Smartphone, dass ein Brand ausgebrochen ist und es wird direkt noch danach ein Notrufsignal dann gesendet, genau.
Was hat das noch so für Funktionen?
Was noch mit dabei ist, das hier ist jetzt eher für zu Hause gedacht. Es gibt noch ein Modell fürs Auto, in dem ist unten noch ein Windowbreaker mit eingebaut. Sprich, nach dem Autounfall, wenn man gerade im Auto feststeckt und die Tür nicht aufbekommt und durchs Fenster aussteigen müsste, habe ich unten im Gerät, unten im Feuerlöscher noch einen Windowbreaker, eine kleine Nadel im Prinzip, die man platzieren kann und dann auch direkt das Fenster von Autos direkt aufschlagen kann. Mit normalen Steinen zum Beispiel funktioniert es gar nicht so einfach.
Was ist im Behälter drin? Was für Flüssigkeiten?
Es ist eine Mischung aus 50% aus Wasser und 50% Chemikalien, die für einen Menschen eigentlich harmlos sind. Sei es jetzt Magnesium oder Ammonium in der Richtung. Aber für einen Menschen harmlos. Aktuell ist es nur in Korea erhältlich. In Deutschland wird es in ungefähr 2 Monaten wahrscheinlich auch schon erhältlich sein. www.schaffengott.com.
Hier seid ihr richtig. Frisbit Jugendradio auf Max Neo. Frisbit auf Max Neo. Unterwegs auf der IENA, der Erfindungs- und Neuheitenmesse. Hier sind wir am Stand von Jugend forscht. Und ich rede mit...
Ich bin die Leonie und ich habe einen Mikrofaserfilter für die Waschmaschine entwickelt.
Du sagst Mikrofaser. Was sind eigentlich Mikrofaser?
Mikrofasern sind eigentlich überall. Also gibt es ja auch zum Beispiel, wenn man irgendwie Reinigungstücher kauft, dann steht da auch vielleicht irgendwie Mikrofasertuch drauf. Die Mikrofasern, mit denen ich mich beschäftigt habe, das sind eben Fasern, die sich beim Waschen von den Klamotten lösen und dann über die Abwässer in die Umwelt kommen. Und die ich da explizit rausfiltern will, sind eben genau diese Kunststofffasern, weil die eben auch zum Mikroplastik gehören.
Was sind die Schäden von Mikroplastik, Mikrofasern?
Die gehören zum Mikroplastik dazu. Die bauen sich extrem langsam ab, da reichern sich dann Schadstoffe an, das kommt in unsere Nahrungskette und am Ende hat man dann, wenn man Pech hat, seine eigene Fließjacke wieder auf dem Teller.
Von wo weißt du, dass sich so Mikrofasern von den Klamotten lösen oder wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Filter zu bauen?
Ja, das war ein längerer Prozess, aber erstmal hat meine Schwester dann irgendwann angefangen, sich selber ihre Klamotten zu kaufen, hat dann am Anfang auch nicht so drauf geschaut, okay, was kaufe ich da jetzt eigentlich, was bewirke ich jetzt eigentlich mit meiner Fließjacke, meinen Kuschelsocken, meinen Kuscheltieren.
Der Filter ist jetzt nicht wirklich groß, auch nicht wirklich klein.
Generell ist es natürlich praktischer, wenn man das auf mehrere Anwendungsgrößen dimensionieren könnte. So ist es jetzt erst noch ein Prototyp, der steht bei uns zu Hause neben der Waschmaschine. Als Nachrüstsatz müsste man das dann machen.
Wie funktioniert das Filtersystem?
Das Filtersystem selber besteht aus Abflussrohren und das ist an den Abwasserschlauch von der Waschmaschine angeschlossen. Und da fließt das Wasser eben durch und dann hat man so ein Reinigungsrohr in der Mitte, wo man eben dann diesen Filtereinsatz selber hat. Der besteht eben aus 3 verschiedenen feinen Filtergeweben, die sind von grob nach fein angeordnet und da fließt das Wasser dann eben durch.
Wie nimmt man die Reste von den ganzen Mikrofasern? Ist das jetzt so ein Beutel oder wie soll ich mir das vorstellen?
Genau, das sind eben 3 ineinander geschachtelte Filterbeutel. Wenn der dann gereinigt werden muss, das ist ungefähr einmal im Monat, entspricht Pi mal Daumen 15 mal waschen. Dann stülpt man den einfach um, greift rein, holt sich den Filterkuchen raus. Dann am besten eben im Hausmüll entsorgen und nicht im Klo runterspielen.
Und wie geht es mit diesem Projekt weiter?
Ich arbeite gerade noch an der Weiterentwicklung, also das ist eben noch ein Prototyp. Ich möchte ein Sensorensystem einbauen und dann, wenn es gut läuft, in Serie gehen.
Hast du das schon mal getestet oder benutzt du das regelmäßig zu Hause oder steht es einfach so rum?
Ja, das ist bei uns zu Hause an die Waschmaschine angeschlossen und wir waschen auch schon immer damit, genau.
Gibt es Interessenten fürs Ganze?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt auch mit Fridays for Future entwickeln immer mehr Leute ein größeres Umweltbewusstsein. Da wollen die halt auch wirklich dann auch selber was machen und ich denke, mit dem Filter hat man da eine gute Möglichkeit.
Wie viel filtert man heraus so jährlich, monatlich, täglich?
Ich habe die Filterkuchen alle mal gewogen und hochgerechnet kommt man da deutschlandweit im Jahr dann eben auf ungefähr 1500 Tonnen. Ja, es kommt natürlich auch immer drauf an, was man für eine Waschmaschine hat. Es gibt 5 Kilo Waschmaschinen, es gibt 9 Kilo Waschmaschinen, was man jetzt wäscht, genau.
Du wurdest ausgezeichnet fürs Projekt. Hast du eine Webadresse oder Instagram oder Facebook oder irgendwas anderes?
Eine Homepage oder sowas habe ich jetzt noch nicht eingerichtet, aber ich habe eine Instagram-Seite, die heißt Dream Green Act Green, immer mit Unterstrich dazwischen. Dream Green Act Green.
Hier sind wir auf der IENA. Vor mir steht ein Stand mit Lego-Technik-Sachen und bei mir ist der
Lukas Lippold. Also wir sind hier bei einem Stand vom Jugendmedienzentrum Fürth in Kooperation mit dem FabLab Nürnberg. Und wir präsentieren halt die Aufgaben von der FLL, das ist die Abkürzung von First Lego League 2019 halt, beziehungsweise 20. Ja, das ist ein Lego-Robotik-Wettbewerb, wo man halt aus Lego-Stein seinen eigenen Roboter programmieren muss, damit der halt dann die Aufgaben abarbeitet.
Wie funktionieren die Roboter? Was muss man da programmieren, damit überhaupt was läuft?
Also es gibt halt ein Programm dafür, von LabVIEW ein Programm, mit dem man halt diesen Roboter programmiert. Dieses Programm ist jetzt kein Coden mit Texten oder so, kein Programmieren mit so Textbefehlen, sondern es ist so ähnlich aufgebaut wie Scratch. Das ist so ein Programm, wo man halt auch mit Blöcken programmiert. Also man programmiert halt mit Blöcken.
Werden die ganzen Technik-Sachen selber zusammengebaut oder kannst du das kaufen oder sind das Sets, Einzelteile oder was ist das?
Ja, also den Roboter, den baut man aus eigenen Teilen beziehungsweise aus gesponserten Teilen halt. Die kann man kaufen in jedem Lego-Store, online im Internet.
Nach welchen Teilen muss man dann gucken?
Nach Lego-Technik-Teilen. Man kann eigentlich alle Teile verwenden. Es gibt ein paar verbotene Teile, wie zum Beispiel halt Lego-Technik-Motoren. Oder man darf auch den Roboter nicht mit der Fernbedienung bedienen, weil es geht in diesem Wettbewerb um autonome Roboter, die ohne Fernbedienung, ohne irgendeine Übertragung von Befehlen, das abarbeiten, was halt programmiert wurde. Hier sind die Aufgaben aufgebaut, wie zum Beispiel eine Brücke, auf die man drauf fahren muss, oder einen Stahlbau, den man wieder aufstellen muss. Aber wenn man ihn zu stark aufstellt, dann fällt er wieder um. Oder zum Beispiel eine Schaukel, auf der ein Mädchen in einem Rollstuhl drauf sitzt und das aber noch nicht schaukelt, weil da noch eine Barriere ist, die umgeworfen werden muss. Ja, das muss man halt mit Hilfe des Programms programmieren und der Roboter muss es dann halt ausführen.
In welcher Gruppe bist du um das Ganze?
Unser Team heißt Team Robot und ist parallel halt mit den Maker Kids. Das findet jeden Donnerstag von 16 Uhr bis 19 Uhr in Fürth statt. Ja, da kann eigentlich jeder vorbeischauen, solange er halt irgendwas Produktives macht.
Muss man viel Erfahrung oder muss man überhaupt Erfahrung haben, um damit anzufangen?
Nein, man muss gar keine Erfahrung haben. Man kann einfach dort hingehen und halt sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel Python lernen und dann macht man halt Python mit jemandem, der schon länger in der Gruppe ist und sich damit auskennt.
Wo kann man euch finden? Habt ihr eine Webadresse oder irgendeine Seite?
Mohammed?
Direkt im Hauptbahnhof, neben die Komödie in Theresienstraße 9.
Und eine Webadresse?
Das ist ConnectLive.
Also www.connectlive.de.
Ja, .de, genau.
Hi, ich bin die Lara und für euch unterwegs auf der Erfindungsmesse IENA. Hier sind wir am Stand von Schülerforschungszentrum und hier ist der
Georgi Parker.
Um was geht's in diesem Projekt?
Hier geht es um eine innovative Straßenbeleuchtung, ein Straßenbeleuchtungskonzept, das das Konzept unserer Stadt mit den Glühbirnen ersetzen soll. Wir haben im ersten Fall eine gedimmte Straßenbeleuchtung auf 10%, die dann nach einer Bewegung einer Person dann direkt auf 100% Helligkeit springt und dann eine Sicherheit durch diese Helligkeit gewährleistet.
Wie funktioniert das?
Wir haben einen Bewegungsmelder oder auch einen Sensor verbaut, der dann erkennt, ob eine Person vorbeiläuft. Wenn dies der Fall ist, dann dimmt sich die Lampe hoch und wenn die Person wieder weg ist, dann geht die Lampe dann wieder auf den Energiesparmodus und sorgt nochmal für Energiesparmodus.
Was ist bei Tieren? Die bewegen sich ja auch.
Wir haben da spezielle Sensoren verbaut, wie Lichtschranken oder auch Ultraschallsensoren, die dann auch zwischen Menschen und Tieren unterscheiden können.
Wird das nicht sehr teuer?
Nein, im Gegenteil. Wir verbauen hier, also wir haben ja gerade im Testmodell haben wir sehr billige Komponenten verbaut. Wenn wir jetzt von einer Lampe den Preis zusammenrechnen, sind wir bei knapp 35 Euro tatsächlich. Später, wenn es dann natürlich durch die Norm geprüft werden muss, müssen wir das natürlich durch bessere Komponenten ersetzen. Aber auch dort werden wir es versuchen, in einem Bereich zwischen 100 und 200 Euro zu halten. Im Vergleich zu normalen Straßenlampen ist es ein Schnäppchen. Wenn man jetzt nochmal im Internet oder auch mal nachrecherchiert, sind solche Lampen im Wert von ca. 1000 bis 1600 Euro zu kaufen.
Was für Funktionen hat es noch?
Wir haben eine App entwickelt, die sich dann automatisch mit den Lampen verbindet, wenn sie in der Nähe ist. Das heißt, ich kann als Passant verschiedene Stimmungen auswählen und dann nach meinen Farben dann weiterlaufen. Zum Beispiel nach Grün, Magenta, Orange, Pink und so weiter.
Ich habe vorhin was von einem Notfallmodus mitbekommen. Was macht der?
Der Notfallmodus steht dafür da, wenn sich jemand in Gefahr fühlt oder vielleicht bedroht wird oder vielleicht ein Unfall passiert ist, kann er diesen Knopf drücken und damit fangen alle Lampen in Radius von mehreren hundert Metern dann rot zu blinken. Dies signalisiert dann anderen Passanten, dass jemand in Gefahr ist und somit hat man eine größere Reichweite von Personen, die dann schnell zur Stelle sind.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Vor circa einem halben Jahr waren Kommunalwahlen in unserer Stadt in Kressbronn und da war davor noch eine Podiumsdiskussion und viele Menschen haben sich beschwert, dass abends die Lampen ausgeschaltet wurden, um Strom zu sparen bei diesen Glühbirnen. Dann ist uns einfach die Idee gekommen, wieso bauen wir nicht eine LED-Beleuchtung, die sich dann auf Bewegung dann automatisch einschaltet und dann auch noch mit verschiedenen Farbkombinationen steuerbar ist.
Free Spirit auf der Consumenta in Nürnberg. Wir sind hier auf der Consumenta in der Halle 7a und hier gibt's knallbunte und leuchtschöne Bilder von der Schwarzlichtfabrik.
Ich bin der Eugen, ich arbeite bei der Schwarzlichtfabrik eigentlich in der VR-Abteilung. Das ist aber was ganz was anderes für einen anderen Tag. Und wir machen hier Schwarzlicht-Spinner-Bilder. Das sind im Endeffekt Neonfarben, die auf eine Leinwand gesprüht werden. Und dabei wird die Leinwand so gedreht, dass diese Farben in unterschiedlichen Wellen, in unterschiedlichen Mustern zerlaufen. Beleuchtet durch Schwarzlicht ergibt das Ganze wunderbare, unglaublich fantastische Muster und einzigartige Bilder, die man hier kreieren kann.
Kann man das auch zu Hause machen?
Zu Hause könnte man das vermutlich auch machen. Man müsste sich nur die Farben besorgen und eine passende Maschine. Die gibt es zwar in kleinerer Form zu kaufen, aber wird ein bisschen aufwendiger, aber wo man das auch machen kann, ist bei uns in der Schwarzlichtfabrik bei Gebitzenhof in der Nimrodstraße 10. Da kann man die Bilder auch am Wochenende malen.
Was macht ihr denn noch so?
Ja, wir sind eigentlich eine Schwarzlicht-Minigolf-Anlage. Das heißt, wenn ihr schon mal normalen Minigolf gespielt habt, könnt ihr die Erfahrung noch ein bisschen erweitern, indem wir im Innenraum Indoor Minigolf spielt. In einer fantasievollen Welt, geschaffen von einem Künstler in Höhlen unter Wasser in komplett fantastischen Welten, die an die Wände gemalt sind. Ihr bekommt dabei eine 3D-Brille auf, wodurch das Ganze nochmal dreidimensionaler, lebendiger erscheint und könnt in dieser fantastischen, kunstvollen Umgebung Minigolf spielen.
Sind die Farben giftig?
Nee, das sind nicht giftig, das sind ganz normale Acrylfarben auf Wasserbasis. Dementsprechend, die gehen auch super leicht wieder raus. Es passiert, kann gar nichts passieren. Das Einzige, was sie haben, ist, dass sie eben auf Schwarzlicht reagieren und dadurch leuchten.
Du hast doch vorhin was von VR gesagt. Was habt ihr mit VR zu tun? Was bedeutet VR?
Ja, VR, die virtuelle Realität, ist eine technologische Neuheit. Und unser Chef hat sich gedacht, das ist doch eine coole Sache, weil er selbst Informatiker ist und aus dem Bereich kommt. Hat er ganz am Anfang, vor 3-4 Jahren, als es aufkam, beschlossen, das mal auszuprobieren. Hat sich damals noch eine neue Oculus bestellt und hat die in die Anlage gestellt mit einer Achterbahn. Und das kam so gut an, dass wir beschlossen haben, selbst was draus zu machen. Haben inzwischen immer noch eine veränderte Version einer Achterbahn bei uns für die Besucher bereitstellen. Entwickeln aber auch quasi neben dem Minigolf in unserem kleinen eigenen Studio ein Malprogramm, wo man auch in einem ähnlichen Kontext dreidimensional einfach um sich herum in die Luft malen kann. Oculus Rift ist eine VR-Brille. Es gibt die zwei bekanntesten, leistungsstärksten VR-Brillen, sind die Oculus Rift und die HTC Vive. Man kann sich das vorstellen als eine Art größere Brille, die man sich auf den Kopf setzt. Und da drin sind Bildschirme verbaut. Dadurch sieht man quasi in eine virtuelle Realität rein. Man sieht in eine ganz andere Welt vor sich. Und dadurch, dass man in jeder Hand noch einen Controller hat, hat man die Möglichkeit, auch in dieser virtuellen Umgebung Sachen zu greifen, zu platzieren oder zu kreieren.
Wie findet man euch? Wie kann man zu euch kommen?
In der Nimrodstraße 10, in der Nähe vom Dianaplatz bei Gebitzenhof, findet ihr unsere Minigolfanlage und kommt uns doch mal besuchen. Natürlich haben wir auch eine Website, die schwarzlichtfabrik.de.
Okay. Hi, ich bin der Michi von der Band Marathonmann und ihr hört Free Spirit Jugendradio auf
Max Neo. Das war eine Stunde Free Spirit auf Max Neo. Wenn ihr selber mal Radio machen wollt, dann meldet euch bei uns. Gleich im Abspann gibt's die Mail- und Webadresse. Ich bin die Lara und verabschiede mich von der Iena und aus dieser Sendung. Tschüss!
Das war Free Spirit, das Jugendradio-Magazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15. in 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München und KJR, Kreisjugendring Nürnberg-Stadt.
Verantwortliche Redakteure
Maggie Bernreuther und Chris Belay. Free Spirit hört ihr immer Montag um 21 Uhr, Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 10 Uhr. Kontakt
team@free-spirit.de.
Findet uns auf Facebook, sucht nach Free Spirit Jugendradio oder
www.free-spirit.de.